retten, wenn er sagt, Gott sei Dank, das Pferd schießt los und rennt und galoppiert durch die Gegend. Und wenn er dann stoppen will, sagt er nicht Stopp, sondern Amen. Und dann hat das Pferd das also kapiert, viel trainiert. Und eines Tages gehen sie halt los und er sagt, Gott sei Dank, und geht's los in die Wälder. Und dann zum Mittagessen, was soll eine Pause machen, Amen, steigt er aus, essen, geht er Gott sei Dank wieder los. Und während er so ein bisschen durch die Gegend kutt, das Pferd läuft immer weiter, merkt er, oh, da vorne ist eine Kante und rennt drauf los und dann, oh Schreck, das ist ja ein Abgrund. Und sagt, stopp, halt, brr, stopp, stopp. Und dann denkt, oh scheiße, ich muss ja sagen, Amen. Und sagt Amen. Und gerade in dem Moment, das Pferd bremst und steht genau an der Kante still. Und der Pastor sagt, puh, das war knapp, Gott sei Dank. Ja, die Predigt ist die Woche drauf wohl ausgefallen. Genau, so kann es gehen. Aber das hat nichts mit der Predigt zu tun, muss ich gestehen. Das sollte einfach nur ein Einstieg sein. Worüber ich wirklich sprechen wollte mit euch, ist, wie kann ich die Bibel besser verstehen? Also ich glaube, wir wissen ja Gott, wir verstehen die Bibel dadurch, dass wir es lesen, aber auch, dass der Heilige Geist in uns wirkt und das Wort lebendig macht. Aber es hilft auch, ja, eine bestimmte Methodik zu haben. Und ich wollte euch heute zeigen, eine Methodik, induktives Bibelstudium heißt es, an einem Beispiel. Es gibt ja ganz verschiedene, und wir schauen uns dazu einen Text an, der auch nicht so einfach ist, wo man sieht, ja, da braucht man auch ein bisschen was. Und es gibt ja ganz verschiedene Gattungen von Texten. Es gibt Geschichten, da wird einfach beschrieben, da passiert irgendwas in der Bibel. Dann gibt es Briefe, die jemand schreibt, manchmal als Antwort auf einen anderen Brief. Dann gibt es Poesie, Sprüche, alle möglichen verschiedenen Dinge. Und manches ist sehr leicht zu verstehen, weil da steht es ganz direkt, tu dies, wo Gebote-artige von solche Dinge stehen, ja, wo ein Gebot steht. Da habe ich kein Problem, das zu verstehen, auf mich anzuwenden. Aber wenn ich jetzt andere Dinge überlegen soll, ja, was heißt denn das für mich? Soll ich da jetzt was machen? Was soll ich daraus schließen? Da gibt es schon Stellen, die schon echt schwierig sind und die aber trotzdem sehr spannend sein können. Und da deswegen haben wir uns ein Beispiel ausgesucht. Ich sage wir, weil Emi und ich haben das zusammen vorbereitet. Und ich darf es halt heute erzählen zusammen. Und sie kann das auch besser mit dem induktiven Bibelstudium. Das ist so in einem englischen Sprachraum sehr verbreitet. Und das wollten wir euch halt zeigen. Und ich muss ein paar Sachen noch dazu sagen. Also erstmal, es ist nicht die einzige. Ich glaube, Christina hat vor ein oder zwei Bibelkompaktseminaren sowas Ähnliches gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß. Aber es ist also jetzt nicht Alleinstellung und eine Konkurrenz, ne, falls ihr das noch im Kopf habt. Ich kann natürlich nur bestimmte Sachen immer so ein bisschen anreißen. Die Zeit ganz voll irgendwo durchzugehen und die ganzen Hintergründe zu beleuchten, haben wir jetzt nicht. Und der dritte Punkt ist, ich habe viel Text eigentlich auf den Folien und auch Links. Und am Ende gibt es noch eine Seite, da stehen die ganzen Tools, die ich benutzt habe. Ich wollte nämlich nicht nur irgendwie was so Methode erzählen, sondern am Ende gibt es einen Haufen Links vom Internet, wo man im Internet wirklich gute Sachen finden kann. Zu Bibel, zu Kommentaren, zu allen möglichen Dingen, die euch dann auch hoffentlich helfen. Genau. Also, sollte das klicken? Aber es klickt nicht. Ah, doch, geht's? Ich fürchte, das Ding geht jetzt nicht mehr. Ach so, ich drücke auf den falschen Knopf. Ah, jetzt mache ich es richtig und es geht's trotzdem nicht. Dann musst du klicken. Also ich mache immer so und dann musst du klicken. So, genau. Da sehe ich jetzt auch schon, das ist das erste Bild, was wir hier sehen. Das ist nämlich der Bibelserver. Damit steigen wir auch ein. Ich weiß nicht, wer den kennt, Bibelserver. Okay, ja, viele von euch, super. Das ist das coole neue Bild davon, das Frontend. Man sieht, man gibt da einfach eine Bibelstelle ein oder man kann Begriff suchen. Also die Konkordanz wie früher, wo man jedes Wort da indiziert gesehen hat, brauchen wir nicht mehr. Es gibt Bibelübersetzungen verschiedene. Also eine echt coole Sache. Und da holen wir natürlich auch den Text daher. Und die Links stehen auch unten immer so dabei und das könnt ihr dann ja später, das wird ja alles hochgeladen auf die Webseite und da könnt ihr dann die Folien auch runterladen, steht alles drin. Was haben wir uns ausgesucht? Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und ich erzähle erstmal nichts zum Kontext, sondern so, mal stellt euch mal vor, mitten irgendwo aus dem Nichts sagt einer, ach, wir gucken uns mal diesen Text an. Und so geht das. Und dann lese ich erstmal den Text und dann steigen wir ein. Und das Sendschreiben, gut, ich kann verraten, steht in der Offenbarung. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der die Schlüssel Davids hat. Der öffnet, so dass niemand zuschließt und zuschließt, so dass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wie ihr seht, Offenbarung 3, 7 bis 13, das ist jetzt die Schlachterübersetzung gewesen, die habe ich auch hier benutzt. So, das ist der Text. Und jetzt, was ist induktives Bibelstudium? Ich habe hier auch schamlos Bilder geklaut von einer Webseite. Da steht das nämlich in Deutsch inzwischen. Ist das eine gute Webseite dafür, der dir das erklärt, wie das alles funktioniert? Auch ein bisschen mehr Detail, als was ich heute machen kann. Aber im Prinzip gibt es drei Stufen, wenn man so einen Text verstehen will, die man so nacheinander durchläuft. Das kann man einzeln machen, kann man auch ganz toll in Gruppen machen, im Hauskreis und so weiter. Also die erste Phase ist wirklich beobachten. Was steht da? Da schreibt man auf, was fällt einem auf, was sind Schlüsselworte, wer macht überhaupt was, was sind die Kernelemente der Geschichte. Das zweite ist interpretieren. Und interpretieren, da ist die Leitfrage, was hat das, dieser Text bedeutet für die Leute, die es ursprünglich ja bekommen haben. Ist ja heute, manche Worte verstehen wir anders, Situationen sind anders. Also ich will erst rausfinden, was war die Bedeutung für den ursprünglichen Leser. Und als drittes erst kommt die Frage, was bedeutet das für mich? Und durch diese Phasen werden wir jetzt mal durchgehen. Und es fängt an mit Beobachten. Und ja, wie das aussieht, wenn man es richtig macht, so hat das dann bei Emi und mir ausgesehen. Das will ich euch natürlich nicht weiter zeigen. Deswegen haben wir natürlich schöne Folien. Aber so macht man das. Man druckt das aus. Man kann das auch so vorbereiten, anstreichen. Da kann man gut mit arbeiten. Und jetzt von den Folien her, ich glaube, machst du noch mal einen weiter? Genau. Da ist jetzt ein bisschen das Problem, von hinten das zu sehen, ist nicht so einfach. Tut mir leid, ich musste den Text halt haben in einem Stück. Aber im Internet, wenn ihr die Folien runterladet, könnt ihr dann alles sehen. Und die wichtigen Dinge erzähle ich auch dabei. Also was hier gelb angemalt ist, ist die erste Frage, wer? Wer macht etwas? Was sind die Hauptakteure in diesem Abschnitt? Und da sehen wir, also es gibt den Engel der Gemeinde in Phila. Das ist, da fragt man sich auch gleich, was ist das? Da kommen wir noch zu. Dann gab es natürlich die Gemeinde selber. Also der Engel ist ja was anderes als die Gemeinde. Die Gemeinde selber in Philadelphia. Da sind wir schon zwei. Dann sagt der Heilige, der Wahrhaftige, ist jemand, stellt sich raus, ist Jesus. Das ist auch ein Akteur. Und dann gibt es etwas Synagoge des Satans. Fragt man sich auch, was das ist. Und dann, ich habe das jetzt nicht mehr markiert, aber es gibt auch noch eine versteckte Person gewissermaßen, wenn man sich den Text genau anguckt, dann gibt es hier bestimmte Worte, hier wird über die ganze Gemeinde geredet immer. Ich will sie dazu bringen, vor deinen Füßen niederzufallen und so weiter. Das betrifft immer die ganze Gemeinde. Aber, oh, das ist erstmal die Hälfte des Textes. Moment, habe ich die andere Hälfte? Ja, die andere Hälfte kommt jetzt. Ach nee, hier kommt es erst. Den zweiten Teil habe ich gar nicht mehr. Da ging es, ich musste das wegmachen, weil man es sonst nicht lesen kann. Also da geht, wer überwindet, ich will den Namen Gottes auf ihn schreiben. Da gibt es einen Übergang auf Personen. Ne? Wenn man jetzt genau hinguckt, merkt, das ging um die Gemeinde und da geht es plötzlich um die Einzelperson. Gut. Also jetzt muss ich aufpassen, wo bin ich? Genau, wir haben jetzt rausgekriegt, wer, jetzt machen wir einen Schritt weiter. Jetzt überlegen, jetzt markieren wir, was ist los? Was sind die entscheidenden Schritte? Genau, jetzt sieht es ganz schlecht. Drückst du noch einmal drauf. Jetzt müsste es blau werden. Für manche hier vorne kann man das dann sehen. Tut mir leid. Das habe ich zu Hause auf dem Bildschirm, sah alles gut aus. Da habe ich aber nicht an die Umstände hier gedacht. So, ich sage mal ein paar Dinge, und hier rechts kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Also links ist das Angestrichene und rechts ist es zusammengefasst. Das wird man ja auch so machen, man streicht erst an und dann haben wir es einsortiert. Ja, was passiert, wer macht denn das oder wen betrifft das? Also der Engel der Gemeinde kriegt den Brief. Da kann man sich fragen, ja, wer ist denn das? Der Heilige und Wahrhaftige, das ist schon interessante. Der Heilige und Wahrhaftige, da steht, der hat die Schlüssel Davids, er öffnet und schließt Türen. Er sagt, ich kenne deine Werke, und sagt auch, ich komme bald. Dann gibt es zur Gemeinde in Philadelphia, du hast eine kleine Kraft, scheint also wahrscheinlich eine kleine Gemeinde gewesen zu sein, hast mein Wort bewahrt, Name nicht verleugnet, durchgehalten, sie sollen festhalten, was sie haben. Sie hatten offenbar echt Widerstand, also nicht so ganz bequem, die Stadt liebt uns, alle sind toll, sondern das war, und wie es ja auch an vielen Stellen ist in der Welt heutzutage, dass die Christen nicht gerade die beliebtesten sind in der Umgebung, dass der Staat dagegen schießt, manche andere Religionsgruppen. Das war auch hier die Situation. Und dann die Synagoge des Satans. Sie sind nicht die wahren Juden, sie lügen, sie werden erkennen irgendwann doch, dass ich dich geliebt habe, auch geliebt habe. So, das haben wir jetzt getan, dann wissen wir also, das sind die entscheidenden Fakten. Jetzt haben wir eigentlich die Beobachtenphase ziemlich abgeschlossen. Und daraus kann man jetzt Fragen formulieren. Jetzt kommen wir in die nächste Frage, in die nächste Phase, interpretieren. Genau. Und dann nochmal eine Zusammenfassung, ein bisschen mehr im Detail. Was machen wir jetzt an dieser Stelle? Jetzt schauen wir, nochmal, ich hatte es ja schon mal gesagt, die Frage ist jetzt, was ist die Bedeutung für den ursprünglichen Empfänger? Ne, das ist ja wirklich total anders gewesen damals, da muss man echt so mit sich reindenken. Und wir müssen natürlich auch erstmal schauen, was ist denn der Kontext im Text überhaupt? Wir haben jetzt, jemand hat uns einen Zettel gegeben mit diesem Sendschreiben. Ja, was ist denn da drum rum? Ja, da sind noch viele andere Sendschreiben. Und wo ist das? Ja, da steht in der Offenbarung. Und das alles muss man natürlich verstehen, damit das definiert ja, was das bedeuten soll. Dann, wir achten auf die Textgattung. In diesem Fall ist es ein Brief. Es ist ein Brief, den Jesus selber geschrieben hat. Sehr spannend. Vergleiche verschiedene gute Bibelübersetzungen. Also das kann man auch schön im Internet machen, auswählen, nebeneinander. Das ist wirklich toll. Man braucht heutzutage fast keine richtigen Bücher mehr. Jedenfalls, wenn man eine Internetverbindung hat, die funktioniert. Und man kann aber natürlich mit Büchern das alles genauso machen, ganz klar. Und das ist aber eine wichtige Sache, weil manchmal so die Nuancen in Übersetzungen versteckt sind. Und ich habe jetzt mal gute gesagt. Da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Aber gut heißt für mich im Deutschen natürlich nah bei uns, damit wir nicht so über Worte verwirrt sind, aber eben auch sehr nah am Text. Und wie gesagt, Schlachter finde ich ganz gut. Ich lese auch viel englische Übersetzungen, da gibt es auch sehr gute, die genau sind. Elberfelder ist holprig, aber sehr genau am Wort und so weiter. Ne? Da kann man verschiedene, und manche von euch kennen es auch noch besser, da kann man ja auch schauen, was einem gefällt, was gut ist. Und dann natürlich ist die Frage, wenn man zu einem Wort kommt, ja, was heißt denn das Wort? Wie kriegen wir das raus? Und da gibt es einen ganz wichtigen Grundsatz, der wirklich stimmt. Die Bibel interpretiert sich selbst. Das heißt, wenn man ein Wort findet, wo man nicht weiß, was es bedeutet, jetzt abgesehen von der Übersetzung, aber so auch Symbolik oder so, Theologen, die da wirklich, ich weiß nicht, wie viele Jahre investiert haben, die haben das alles angeguckt und durchgezählt, dass tatsächlich die Definition in anderen Stellen vorhanden ist. Dass man also gucken muss, zusammenbringen und dass man dann versteht, auch was Symbolik bedeutet sogar. Also das heißt, ich gucke zuerst in dem Buch selber. Also wenn jetzt zum Beispiel der gleiche Autor, der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, wenn der bestimmte Worte benutzt, dann sind sie wahrscheinlich konsistent in diesem Zusammenhang. Vielleicht, der Paulus hat vielleicht ein bisschen andere Wortwahl, ne, aber die Bibel insgesamt ist so konsistent. Und dann ganz wichtig zum Verstehen, was das ja war, was es bedeutet hat für die Leute, die das bekommen haben, den Brief zuerst, historischer Hintergrund, was war da los, welche Zeit, Umgebung, das gibt's halt in Bibelkommentaren, sehr gut, da gibt's auch, gebe ich ein paar Links dazu zum Schluss, auch gibt's schöne Bücher, Hintergrund, Bibellexikon, alles Mögliche, wo man das finden kann. Und das braucht man auch wirklich, wenn man jetzt ein bisschen graben will, ne? Und dann können wir Fragen formulieren aus diesen Dingen, die wir da jetzt angeschaut haben, diese aus dem Beobachten zum Beispiel. Was ist denn der Engel der Gemeinde oder der Heilige und Verheftige? Was bedeutet das? Ich meine, wer es ist, wenn man jetzt den Anfang liest, auch von Offenbarung, mal von 1 Kapitel an, sieht man, das ist klar, das ist Jesus, der stellt sich vorher vor. Aber was diese Begriffe bedeuten, das müssen wir dann halt jetzt angucken. Und das tun wir natürlich dadurch, dass wir andere Bibelstellen finden, die da was zu sagen. Und das machen wir jetzt. Und erstmal noch wollte ich was sagen zum Gesamtkontext. Ich habe ja gesagt, man schaut das ganze Buch erstmal an. Und jetzt sehe ich gerade ein doppeltes Ein in einem prophetischen Buch. Also die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel. Und da stand früher mal hauptsächlich ein prophetisches Buch, weil es eben einen kleinen Briefanteil gibt. Aber prophetisch heißt, es spricht über die Zukunft. Und das sind natürlich besonders die schwierigen Stellen. Und deswegen haben wir da auch eine von genommen, dass man nämlich sieht, dass man das braucht, wenn es ein bisschen schwierig wird. Und das, woran sich die Interpretationen unterscheiden, auch von den Leuten jetzt, die verschiedene Meinungen haben zur Offenbarung, ist, die eigentlich hängt alles an der Frage, was ist symbolisch, was ist wörtlich zu nehmen. Und es gibt 4 grundsätzliche Interpretationen von der Offenbarung. Wollte ich euch nur mal mitgeben. Das wird man jetzt alles lesen, wenn man jetzt einen Kommentar liest, da steht Offenbarung, Einführung, dann stehen diese Sachen, ein Absatz, dann wisst ihr das gleich Bescheid. Und da würde stehen, Nummer 1, die allegorische Sicht, also das ist so, die Offenbarung ist wie so eine Geschichte, wo man Parallelen, also wie, was gibt es da für Geschichten, so Analogien findet, so fast wie ein Märchen, wo man was daraus lernen kann. Das ist so eine extreme Sicht. Dann gibt es eine zweite Sicht, die sagt, das betrifft genau die frühe Kirchengeschichte, vielleicht bis Jahr 200, 300, da sind diese ganzen Dinge passiert. Da sind die Dinge aber nicht passiert, ist, finde ich, nicht so plausibel. Dann gibt es ein Verständnis, wo Leute denken, das ist die gesamte Kirchengeschichte. Das passt schon ein bisschen besser. Also dann gibt es auch Teile, die eben noch nicht passiert sind. Und es gibt eine Sicht, die sagt, also ab Kapitel 6, wir haben ja 3 und 4, Kapitel 3 und 4 sind die Sendschreiben. Das ist wirklich für die Zukunft, ist noch nicht passiert. Das ist, habe ich jetzt unterstrichen, weil es ist auch mein Verständnis und von vielen, sagen wir mal, im evangelikalen Umfeld, die so eine bestimmte Sicht auch von der Bibel haben. Und das heißt, da spricht Jesus, das ist ja auch nicht nur das, sondern Jesus selber, Matthäus 24, 25, es gibt Daniel, Paulus spricht über Dinge, die weit in die Zukunft auch zielen sozusagen. Und dann haben wir noch, gucken wir noch eine Sache an, das werden wir jetzt aber nicht machen, nur ich sag's euch, das wäre eine Sache, die man natürlich machen würde, wenn man dieses, man schaut an, das ist ein Sendschreiben, aber es ist 1 von 7. Und wenn man sich die anguckt, es gibt immer so ein Muster, das ist interessant. Jesus stellt sich vor, Nummer 1, und zwar mit einer bestimmten Eigenschaft, ne? Und die erstaunlicherweise immer anders ist. Dann, was macht die Gemeinde richtig? Was macht die Gemeinde falsch? Was soll die Gemeinde tun? Eine Aufforderung irgendwie. Und ein Versprechen. Irgendwie, dass Jesus sagt, also halte, was du hast, und dass dir niemand die Krone nehme, und ich werde dir, oder diese ganzen Geschichten. Und dann, meistens ist es der letzte Vers, ich glaube ein oder zweimal nicht, dann dieser ganz interessante Satz, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also das fällt einem auf, und da nehmen wir jetzt einen davon raus. Also Hausaufgabe, wenn ihr das mal machen wollt, macht mal eine Tabelle und schreibt diese 5 Punkte zusammengefasst auf. Da sieht man zum Beispiel, dass manche Gemeinden gar nicht kritisiert werden, 2, das ist jetzt die Aufgabe rauszukriegen, wer. Und bei einer wird gar nichts Gutes gesagt, auch traurig. Und aber sonst haben alle beide Elemente. So, jetzt kommen wir noch ins etwas Konkretere. Historischer Kontext. Also, jetzt geht es um die Gemeinde, was war das? Und deswegen ein kleines Bild, die Sendschreiben, was war da los? Wenn man das Offenbarung 1 liest, da fängt das Ich, Johannes, war verbannt auf der Insel Patmos. Und wenn man jetzt, wie gesagt, wieder den Kommentar liest, dann sieht man, ja, der Kaiser Domitian von Rom, der hat den Johannes verbannt auf die Insel Patmos. Immerhin, das ist schon besser wie viele andere, die einfach umgebracht wurden. Aber er wurde in Ephesus gefangen genommen, nach Patmos geschickt. Und da hat er dann diese Offenbarung bekommen und die Aufforderung, schreibt das Buch und schick es an die 7 Gemeinden. Es war also ganz klar von Anfang an, diese 7 Gemeinden sollen das ganze Buch auch kriegen. Und die sind dann auch weiter zirkuliert natürlich. Da haben wir also dann ich weiß nicht, ob man das überhaupt weiß, ob 7 Kopien gemacht wurden oder nicht, spielt aber keine Rolle. Auf jeden Fall ist mindestens entweder einer zu allen gegangen oder 7 Leute haben ihn besucht und haben 7 Kopien abgeholt. So ist das passiert. Was sehr interessant ist, dass diese Gemeinden gegründet wurden 60 nach Christus von Paulus, als er in der Missionsreise da vorbeikam. Und in der Zeit, was wir da so lesen, waren die Gemeinden stark und frisch natürlich. Und jetzt sind wir 30 Jahre später, 30 ungefähr, 35 vielleicht, weil man annimmt, dass der Johannes die Offenbarung circa 94 bis 66 nach Christus bekommen hat, weil er nämlich 96 begnadigt wurde und wieder zurück nach Ephesus durfte. Weil der Kaiser tot war, kam der nächste Kaiser und dann durfte er zurück. Also später kann es nicht gewesen sein. Und das heißt, was wir jetzt haben, ist, dass wir die Gemeindeentwicklung betrachten von 7 Gemeinden, die unterschiedliche Situationen hatten, die einen ähnlichen Anfang hatten und sich in 30 Jahren ganz anders entwickelt haben. Und das finde ich interessant. Ne? Es gibt so verschiedene Gemeindetypen. Und deswegen kann man sich fragen, ich springe mal auf den letzten Punkt da. Ach nee, der ist ja gar nicht auf der Folie richtig. Wie kann man das interpretieren? Manche machen da auch wieder, ja, es ist chronologisch, das würde ich gar nicht sagen, großartig. Sondern ich verstehe das so, was auf jeden Fall eine valide Anwendung ist, dass wenn ich sehe, das ist eine Situation, die Jesus beschreibt oder der Brief auch beschreibt. Jesus schreibt ja einen Brief an die Gemeinde. Das ist, was bei dir los ist. Das finde ich nicht gut. Das solltest du machen. Das sind 7 Situationen, in denen man sich auch wiederfinden kann und wo wir auch schauen können. Sind wir da irgendwo? Und das ist auf jeden Fall eine gute Basis für eine Anwendung und Übertragung auf unsere Situation oder auf eine persönliche Situation. So, jetzt ganz konkret noch zu Philadelphia. Gibt es noch einiges zu sagen. Jetzt ist der Strich leider verrutscht, weil ich habe die Folie ja geändert noch. Philadelphia war eine recht kleine Gemeinde, wir wissen nicht die Zahl. Die haben die Christen, also die Gemeinde war früher ja in der Synagoge drin, und die sind aber aus der Synagoge rausgeflogen. Man hat gesagt, euch Christen wollen wir nicht mehr. Und damit haben sie bestimmte Privilegien und auch Schutz verloren. Die Juden durften bestimmte Dinge tun oder mussten bestimmte Dinge nicht tun, wie dem Kaiser zum Beispiel sagen, dass der Kaiser Gott ist. Und die hatten einen gewissen Schutz und die hatten sie jetzt nicht mehr, weil sie durften nicht mehr zur Synagoge. Sind also aus der Gemeinde, der Judengemeinde rausgeflogen. Und das Umfeld war nicht toll, ich will da gar nicht mehr zu sagen. Also vom Spirit her, die Gemeinde war in der Defensive, kann man schon sagen. Das ist nicht wie hier, ich muss sagen, das trifft uns nicht. Sondern das sind Gemeinden eher wie in, ich will nicht sagen Nordkorea, aber irgendwo dazwischen, China, so nach verschiedenen Ländern könnt ihr euch vorstellen, wo die Umgebung nicht so gerade prickelnd ist für Christen. Das ist so die Ausgangspunkte. Und das ist wichtig zu verstehen, jetzt, warum haben wir das alles gemacht? Wir sind ja beim Interpretieren, weil wir wissen wollen, wie ist die Gemeinde da? Was jetzt gesagt wird, worauf bezieht sich das? Und jetzt kannst du mal Klick machen? Ja, jetzt ist leider, wie gesagt, tut mir leid, Font zu klein. Ich konnte es aber nicht ändern, weil dann hätte das nicht mehr gepasst mit dem Platz. Ihr müsst es runterladen, wenn ihr es nochmal lesen wollt. Aber ich lese es ja vor. Der erste Begriff ist der Heilige und Wahrhaftige. Was bedeutet das? Das fragen wir uns. Also wir nehmen jetzt ein paar Punkte aus dieser Liste raus und gucken einfach mal so. Wenn man jetzt das Wort heilig nachguckt, Offenbarung 4,8, B, da steht, das ist eine Situation im Himmel, wo Gott angebetet wird. Heilig, heilig, heilig bist du Herr. Du bist anders. Und das Wort heilig, das heißt ja auch, dass wenn man jetzt kann man sogar in Wikipedia gucken, das ist etwas Besonderes. Das Wort heißt auch abgesondert. Nicht weltlich profan, normal, sondern perfekt rein. Also das ist Gott. Gott ist ganz anders wie wir. Seine Gedanken, wenn man jetzt dann so liest, seine Gedanken sind viel höher als unsere und so weiter. Und er ist wirklich perfekt, was wir ja offensichtlich nicht sind, das wissen wir ja auch. Im 1. Petrus steht zum Beispiel diese Stelle 1,15, ihr sollt heilig sein, wie es eurer Berufung entspricht, lebt heilig, ihr sollt heilig leben. Das heißt, da gehört auch ein Lebenswandel dazu, etwas wachsen. Wir sollen ja wie Jesus werden, das ist alles, was dazu gehört. Also Jesus stellt sich vor, ich bin anders als die, wie es in der Welt läuft. Und das Zweite ist wahrhaftig, ist interessant. Das heißt auch, er sagt die Wahrheit, also eine Person, der Begriff, ne, verlässlich, gerecht, treu. Aber eben gerade gerecht in die beiden Stellen in Offenbarung 16 und 19, da steht im Grunde, du bist ein gerechter Richter. Ja, für eine Gemeinde, die so viel Ungerechtigkeit erfährt aus der Umgebung, Verfolgung, das zu hören, ja, Jesus ist gerecht, der weiß alles, der sieht alles und der wird am Ende aufräumen. Und Jesus sagt, ich bin wahrhaftig, ich bin heilig, so stellt er sich vor. So, das war der erste Begriff. Jetzt machen wir noch einen, den Schlüssel Davids. Ja, was heißt denn das? Und auch dieses öffnet und schließt Türen, das hängt so miteinander zusammen. Der Schlüssel Davids, das kommt aus, wenn man jetzt eingibt, das sollte man machen, aber bei diesem Bibelserver bringt er euch sofort dahin, das weiß man ja sonst nicht aus dem Kopf, Jesaja 22, 22. Und da steht die Geschichte von, wo ein Prophet, also Gott durch einen Propheten, ein König, Eliakim, glaube ich, hieß der, beruft und sagt, ich will dir den Schlüssel Davids auf die Schulter legen. Keine Ahnung, was das nun sollte, aber das ist ein Symbol von Macht und auch von, du hast jetzt Macht über die ganzen Ressourcen des Königreichs. Ne? Als König konnte man wirklich alles machen damals. Und das heißt, du hast jetzt die Macht und auch öffnet und schließt Türen. Wenn Jesus Türen auf und zuschließt und niemand kann, also wenn jemand, Jesus sagt ja, ich schließe Türen auf und keiner kann zuschließen oder ich schließe und keiner kann aufmachen, das heißt, das Wort von Jesus gilt, der ist die Macht. Auch wenn du Widerstand hast, wenn Jesus die Tür aufschließt, dann ist sie offen. Und da kommen wir gleich nochmal zu den in der Anwendung. Wenn man jetzt noch offene Tür nochmal nachschaut, da sehen wir, dass zum Beispiel Paulus ein paar Mal diesen Begriff benutzt, das sieht man auch die Stellen dadurch. Und Lukas hat das benutzt, auch im Apostelgeschichte, also eine offene Tür, das Evangelium zu verkünden oder die offene Tür, um zu glauben für die Heiden. Das ist die Apostelgeschichte-Stelle. Also da sehen wir, die Tür ist, das ist auch so geistliche Offenheit oft gemeint. Und in diesem Fall denke ich auch. So, jetzt kommt eine spannende Sache. Nämlich diese komische Stelle, bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Wenn man das so liest, dann kommt einem das ganz komisch vor. Ja, vielleicht gab es da eine Verfolgung oder so, aber ganze Erdkreis, das ist schon extrem. Und sagen wir mal, die meisten Ausleger, die jetzt in diesem prophetischen Interpretationsraum sind, die sagen, dass das auf die Endzeit zielt. Und das ist dieser theologische Begriff Eschatologie, die Lehre über die Endzeit, die dahinter steckt. Dann gibt es viele Stellen, jetzt nicht nur das. Der ganze Rest der Offenbarung ist eigentlich darüber. Aber ich hatte es ja schon erwähnt, Matthäus 24, 25, Jesus spricht selber darüber. Es gibt das ganze Buch Daniel, was voll davon ist. Paulus hat etliche Stellen dazu. Und es, ja, da wird, wenn man da ein bisschen gräbt, dann sieht man, das Verständnis der Bibel ist nicht so, dass alles immer gleich bleibt und die Welt bleibt immer gleich, ein bisschen schlechter, ein bisschen besser oder so, sondern es gibt eine echte Linearität. Es gibt Dinge, es hat einen Anfang gegeben, genau wie im Universum. Es läuft was durch, es gibt eine Zeit und Jesus sagt auch, es gibt einen Tag des Gerichtes, dann kommt was Neues. Es gibt Meilensteine in der Zeitgeschichte, denen wir auch entgegengehen. Und was da kommen soll, das wird eben darüber geschrieben. Und natürlich auch hier gibt es unterschiedliche Auslegungen zu dem Thema. Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist der letzte, das kann man leider nicht sehen, aber ich sage es mal laut und deutlich, das machen wir nicht. Das Thema machen wir heute nicht. Und ich finde es auch ein ganz, wenn man jetzt durch einen Vers in ein Thema eintaucht und sagt, boah, das ist ja ein Riesending, das dauert ja einen Monat für sich, dann kann man auch, oder das verstehe ich jetzt nicht, das betrifft mich vielleicht gar nicht, dann lässt man es einfach weg. Wollte ich auch nur sagen, es ist ein ganz valider Punkt, wenn man auch induktives Bibelstudium macht, die Stelle lasse ich jetzt erstmal weg, die verstehe ich nicht. Und es gibt ja genug, was man nicht versteht und da muss man ja auch sagen, ja, ist in Ordnung. Gott spricht durch die Stellen, die du verstehst. Das sagte, ich weiß gar nicht, wer das sagte, ich glaube, war es der C.S. Lewis oder so, mir machen nicht die Stellen Sorgen, die in der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern die ich verstehe, die machen mir Sorgen. Und das reicht ja für uns auch. Ne? Genau, die anderen Sachen kann man ja später machen. Gut, also, wenn ihr jetzt noch Zeit für und Muße habt, das, wie gesagt, Hausaufgabe ist so mal gedacht, wenn ihr das selber machen wollt, die anderen Themen mal zu recherchieren, da kann man ziemlich schnell rauskriegen, was das bedeutet. Und genau, Name Gottes und so weiter, was ist Name, da kann man sich fragen, ja, was ist denn der Name Gottes, was hat das für eine Bewandtnis? Aber jetzt mach noch mal einen Klick. Was da steht, habe ich ja die Frage erst geschrieben, was ist der Name Gottes? Aber eigentlich ist das nicht die richtige Frage. Wenn man in den Text nochmal guckt, da steht, einen Namen auf etwas schreiben. Und das ist was ganz anderes. Da sehen wir auch, wenn man genau hinguckt, merkt man plötzlich, da ist vielleicht was ganz anderes. Genau, hier mal so lassen. Wer kennt das Bild? Wer weiß, was das ist? Nein, nicht du, du zählst nicht. Ja? Von einem Film, ja, welchem Film? Toy Story, genau. Welche, eins oder zwei oder drei? Eins, falsch. Ja, zwei. Genau, nach eins kommt zwei. Ich muss ein bisschen Bildung testen hier. Genau. Was ist das? Das ist, genau, das ist Woody. Das ist das Spielzeug, um den es in dem Film geht. Aber eine spannende Geschichte ist hier, da hat der Junge, dem der das Spielzeug gehört, hat seinen Namen draufgeschrieben. Du bist mein Spielzeug. Du gehörst zu mir, du gehörst mir. Und das ist also das etwas, das ist jetzt vielleicht eine etwas lustige Art, das zu erklären, aber tatsächlich ist es auch, was bedeutet, wenn ein Name auf etwas geschrieben wird, auch zu der damaligen Zeit, das hat etwas zu tun wie, du gehörst mir, oder ein Name auf eine Säule zu schreiben, das heißt, das ist eben, das gehört zu der Stadt oder das gehört zu jener Person und so weiter. Ne? Also das ist, was das heißt. Das heißt, wenn da steht, ich werde meinen Namen auf dich schreiben, heißt, Jesus sagt, du gehörst mir. Und da kommen wir gleich nochmal zu. Also das ist auch spannend, wenn man jetzt merkt, so eine komische Redewendung, ja, was heißt denn das eigentlich wirklich? Und was sagt Jesus damit? Ne? Das ist nämlich auch dann was für uns. Gut, jetzt kommen wir zum dritten Schritt, schon fast in den Endspurt. Anwenden. Die dritte spannende Sache ist ja immer, jetzt hat man die ganze Arbeit gemacht, das war so richtig so Arbeit, Knochenarbeit, wie in der Schule vielleicht, Puzzleteile zusammengesucht, jetzt ein Bild sich gemacht, was war damals. Jetzt ist natürlich die Frage für uns, wenn ich jetzt, was heißt es für mich heute? Und wie kann ich das überhaupt beurteilen? Ja? Ein paar Leitlinien dazu, achte auf anwendbare Parallelen. Ne, Analogien, also was ist ähnlich zu mir, zu meiner Situation, zu uns vielleicht auch als Gemeinde? Was sind zeitlose Kernaussagen, die da einfach so stehen, so als Zitat, wenn man so will? Was ist wirklich übertragbar, nämlich zeitlose Kernaussagen. Und es gibt auch Dinge, die galten für damals nur, die sind so sehr kulturell beschränkt oder so, da muss man halt auch gucken, das sieht man auch durch Kontext. Achte auf Imperative, wenn da so steht, mach dies, dann ist das schon auch ein gutes Signal. Und dann das ganz Wichtige, aber bei diesem Schritt ist das Persönliche. Ich habe ja am Anfang gesagt auch, dass wir lesen zwar, aber der Geist Gottes schließt das Wort auf für uns. Und was einen anspricht, es kann sehr unterschiedlich sein, nämlich was in meiner Situation passiert, was wo ich gerade stehe, was mich als Fragen beschäftigt und in meiner Lebenssituation. Und Gott will nicht, dass wir aus so einem Text mit 20 neuen Dingern rauskommen und die muss ich jetzt alle lernen und irgendwas machen, sondern der eine Schritt, was mich anspricht, was mich weiterbringt, wo Gott zu mir sprechen will, das ist das, worauf es ankommt, auch in dieser Phase, wo es ums Anwenden geht. Und wenn man im Kreis sitzt, im Hauskreis zum Beispiel, dann kann das für jeden anders sein, ist auch oft so. Das ist auch eine gute Sache. Und was einen dann trifft, dann füreinander zu beten, das macht es dann auch wirklich fruchtbar. Ups, so, jetzt gehen wir mal einen weiter. Und jetzt ist es leider wieder so, dass man den Teil nicht lesen kann. Ich brauchte das nur, weil ich sonst keine Notizen habe und das nicht alles auswendig kann. Deswegen habt ihr das aber alles, wie gesagt, ja später im Internet. Mach's nochmal einen Klick. Jetzt wollte ich drei Dinge herausgreifen, was Anwendungen sein können. Und das Herausgreifen, das sagt es auch schon, man könnte über ein paar andere Dinge auch reden, aber ich glaube für mich, mir erscheinen das die drei wichtigsten zu sein. Und deswegen hoffe ich damit, dass ich möglichst viele Leute auch treffen kann, dass es euch auch anspricht. Das Erste ist, eröffne Türen. Was heißt das für mich? Ich glaube, wir haben alle Situationen in unserem Leben, die wir nicht beeinflussen können. Dinge, die uns wichtig sind, die wir aber nicht beeinflussen können. Dazu gehört auf jeden Fall der freie Wille von anderen Leuten, natürlich, aber auch manchmal unser eigenes Herz, das ist nicht so einfach. Leute für das Evangelium, wir beten für Familienmitglieder und die Jesus nicht kennen, die noch rebellisch sind. auch für Umstände, ja, wenn Dinge sich ändern sollen, jetzt tut's einfach nicht, wo wir einfach nichts mehr ausrichten können. Wir sollen tun, was wir können, auf jeden Fall, aber es gibt dann auch Einsicht, ja, wir können eigentlich nicht, und deswegen, da kommt das Gebet ja ins Spiel. Und zu wissen, dass der Heilige und Wahrhaftige, der gute Gott, der nicht nur gut ist, sondern dass er auch Türen öffnet, der Schlüssel hat, der was bewegen kann, das ist eine wichtige Aussage. Dann wissen wir, wo wir dahin kommen. Und wenn wir beten zu ihm, dass er was bewegt, was wir nicht können, zum Beispiel überführen von Sünde, Aufgaben des Heiligen Geistes, können wir nicht machen. Das wollen die Leute von uns nicht hören. Eigentlich, das ist immer so sehr abweisende Kritik, aber wenn jemand von sich aus merkt, wenn jemand sich bekehrt und plötzlich offen wird, zu erkennen, wow, ich muss da und da was lernen, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist, was Gott machen kann und nur er machen kann. Also er öffnet Türen. Wenn du in einer Situation bist, wo wirklich sich was bewegen muss, wo du auch vielleicht verzweifelt bist, wohin zu gehen, ist auf jeden Fall zu Gott. Und das Zweite ist dann für mich, er bringt Gerechtigkeit. Die Gemeinde da ist ja wirklich ungerecht behandelt worden. Das sind ja nicht nur die, es sind auch viele andere. Und man kann auch als Person passieren. Ne? Wie es denen ging, in dem Umfeld habe ich ja erzählt, aber auch ganz persönlich. Man kann ungerecht behandelt werden. Vielleicht ist Verleumdung passiert, Lügen wurden erzählt. Natürlich versuchen wir, Sachen richtig zu stellen, aber man kann nicht jeden Krieg gewinnen oder jedes Wort umdrehen und gerade rücken wollen. Das hat meistens keinen Zweck und man muss hinnehmen, dass Leute eine Zeit lang vielleicht einfach nicht mit uns überein sind, vielleicht uns wirklich auch echt ernsthaft nicht mögen. Und trotzdem, die Aufforderung ist, treu bleiben, halte fest, was du hast. Denn Gott bringt Gerechtigkeit zu seiner Zeit. Wir sind nicht diejenigen, die die Gerechtigkeit bringen müssen, die Sachen, Rache erst recht nicht, aber irgendwie alles, was dazwischen ist, was richtigstellen, was klären. Wenn jetzt die Bereitschaft nicht da ist, muss man es auch loslassen. Und man kann es auch loslassen, weil wir wissen, Gott bringt es am Ende zusammen. Und dann werden wir vielleicht auch erkennen, was bei uns falsch war, was bei der anderen Person falsch war, wenn es um Konflikte geht. Und in dieser Haltung, das zu wissen, er kümmert sich drum, er bringt Gerechtigkeit am Ende, das ist das Versprechen hier. Das kann ich auf mich übertragen, da kann ich sagen, ja, das hilft mir loszulassen. Und auch freizulassen, zu vergeben, das macht es einfacher. Ja, und der dritte Punkt, den finde ich auch spannend, er macht uns zu Säulen. Ich will dich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen und dann meinen Namen meines Gottes schreiben und so weiter. Gott will uns, glaube ich, als Gemeinde auch zu einer Säule seines Tempels machen, zu einem Werkzeug seines Wirkens hier in Heidelberg, aber auch ganz dich persönlich. Ich finde das immer zweiseitig. Also die persönliche Anwendung ist ja die besonders spannende. Ne? Er schreibt seinen Namen auf dich. Du bist sein. Und er hat vielleicht einen Namen so, vielleicht was deine Berufung ist. Was ist für dich besonders? Was ist sein besonderer Plan? Du bist nicht einfach eine Ameise, die irgendwie mitläuft mit 100 anderen, sondern Gott hat spezielle Pläne und Ideen für dich. Und er sagt, du bist mein. Und er will dich zu einer Säule machen, wo du andere Leute trägst, wo du vielleicht ein Gebäude mitträgst. Das geht nicht nur für Leiter. Ich glaube, jeder ist Leiter in seiner Umgebung, für eine Familie. Man ist Leiter für seine Kinder. Wir haben viel Funktion, dass wir ausstrahlen. Ne? Und ich glaube, all das eine Säule sein, sie stabil ist in Gott, während die Welt um uns vielleicht herum wackelt. Er gibt uns eine neue Berufung in seinem Reich. Und all diese Dinge, der letzte Schritt ist, glaube ich, dass, wenn einen etwas anspricht hier, das wirklich im Gebet auch reifen zu lassen. Das ist wie eine Saat, die auch Zeit braucht. Ne, dass, wenn mich was anspricht, das zu durchgrübeln, ja, was heißt denn das für mich? Plötzlich kommt was hoch, vielleicht aus der Vergangenheit, was ich vielleicht klären muss oder wo ich etwas verarbeiten und wegschieben muss. Diese Dinge, die uns betreffen, die uns ansprechen, auch in der Übertragung, wenn der Text vielleicht gar nicht so direkt auf Personen gerichtet ist, aber wenn ich jetzt so plötzlich sehe, oh ja, genau, ich habe immer gedacht, ich bin keine Säule, ich kann das nicht und so. Und Jesus sagt, nee, ich will dich auch zu einer Säule machen. dann bete darum, wenn dich was anspricht. Lass das in dir wachsen, lass die Saat aufgehen, tu ein bisschen Wasser drauf. Das heißt, schau mal wieder hin, lies noch mal ein bisschen, lies was anderes dazu. Und dieses, wie Jesus sagt, letztendlich ist es ja so, die Worte, die uns wirklich vorwärts bringen, das sind die Worte des Geistes. Das ist nämlich der letzte, das habe ich jetzt hier nicht separat stehen, aber dieser letzte Vers da. Wer ein Ohr hat zu hören, das zu hören, das ist die Luther-Übersetzung, hier steht das nicht, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das gilt auch für die Personen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist dir sagt. Dass die Worte Gottes zu dir, die zu uns als Gemeinde, auch im Zukunftsprozess, das sind die Dinge, die Worte, die Leben bringen. Jesus sagte, meine Worte sind Geist und Leben. Und das ist, was unser Leben verändert, wenn das Wort ankommt. Und darum geht es in diesem ganzen Spiel. Ja, das ist ja keine mechanische Geschichte hier, sondern beim Anwenden geht es darum, was trifft mich, was nährt mich, was bringt mir Leben und was bringt mich auch näher zu Gott, was macht mich ihm ähnlicher, was heilt etwas in mir vielleicht. Ja, das kann ja auch sein, dass Dinge kaputt waren im Sinne, ich habe immer mir gesagt, also Emi hat das erzählt früher, sie hat einen Onkel, die hat die immer Dummerchen genannt. Die fand das vielleicht lustig, aber sie hat die ganze Zeit, ich bin Dummerchen, ich kann nichts. Und dann irgendwann mal, ich glaube, das war in der, weiß nicht, welche Klasse es war, also noch vor der Highschool, fragt die Lehrerin, ja, was willst du denn studieren? Und da hat sie gesagt, wieso studieren? Ich bin doch ein Dummerchen, ich kann doch nicht studieren. Aber dann hat das in ihr gearbeitet. Und dann, ja, vielleicht doch. Und ich muss das wegschieben. Nein, das war nicht richtig für mich. Gott macht auch mich zu einer Säule. Und was andere über mich gesagt haben, ist nicht das Ende. Sein Wort ist es. Und dann hat sie gedacht, nee, was ist sein Plan? Und sie hat studiert als einzige, also erste jetzt in ihrer Familie. Und das geht jetzt nicht um, dass das Studium so toll ist. Ihr wisst, was ich meine, ja? Dass nicht jemand, der sagt, ach, du kannst nichts, dass dir deine Zukunft bestimmt. Sondern dass Gottes Wort die Türen aufmacht, Gerechtigkeit bringt und uns die Zukunft zeigt und uns zu Säulen macht. Und dass das lebendig wird, da hoffe ich, dass euch diese Methode und dieses Beispiel geholfen hat, dass ihr es so anwenden könnt, dass ihr das auch erleben könnt, diese Anwendung auf euer Leben. Damit bin ich am Ende vom Thema her. Ich möchte euch noch eine Folie zeigen, nämlich, ich habe ja versprochen, ich wollte euch ein paar Ressourcen mitgeben, weil man nicht unbedingt immer weiß sofort, wo diese ganzen tollen Sachen zu finden sind. Das erste ist links oben, was ist induktives Bibelstudium, da kommt das Bild auch her, das ist nochmal das schöner beschrieben. Dann links unten Kommentare, also Hintergrundinformationen zur Bibel. Da gibt es auch einen Link. Ich habe die Schlachter-Studienbibel leider nicht online, umsonst jedenfalls. Kann man natürlich kaufen, aber die gab es nicht umsonst, deswegen habe ich da keinen Link. Im Englischen gibt es einen guten Kommentar. Der Constable, habe ich da unten einen Link. Wer auch Englisch gut lesen kann, sehr ausführlich und auch nicht irgendwie theologisch gefärbt. Dann rechts oben haben wir den Bibelserver. Mit einigen Dingen auch, wie zum Beispiel das Bibellexikon. Das hast du mir noch geschickt, ne? Hier dieses von Christina, Bibelwissenschaft, Bibellexikon. Das ist auch eine Webseite, da stehen so Begriffe sehr gut erklärt, sehr ausführlich. Ja, und auch, was ich auch toll finde, hier diese rechts unten Videos. Also das ist das Bibelprojekt. Ich weiß nicht, wer kennt das? Hat das mal gesehen? Ein paar Leute, sehr gut. Ich habe auch schon mal ein Video daraus benutzt. Das sind so kleine Videos, wo Leute in diesem Stil, das sieht man so ein bisschen so zeichentrickmäßig, in diesem Fall geht es um das Video zu Jona, das Buch zusammenfassen und auch wirklich eine tolle Übersicht machen, was ist da eigentlich los und was ist die Botschaft. Und das ist eine ganz tolle Art, so eine Übersicht zu bekommen von einem Buch. Und ihr müsst euch die Dinger mal angucken, die sind so gut, da kann man eigentlich einen Filmabend von machen. Also, und unten noch ein paar andere Webseiten. Es gibt so viele, ich habe jetzt nur mal jesus.de, gottkennen.de, rausgenommen, das kann man auch anderen Leuten mal weitergeben. Es gibt jede Menge Zeug zu Glaube und Wissenschaft. Ich habe nur mal einen da reingetan, da gibt es noch viel mehr. Also ich wünsche euch, dass diese Dinge, die hier stehen, dass die euch helfen. Probiert es mal aus. Im Internet ist es erstaunlich, wie leicht es ist, an Sachen ranzukommen und dieses mal dieses durchzumachen mit einer Textstelle, die für euch interessant ist oder vielleicht auch im Hauskreis interessant ist, die ihr mal macht, und das so mal auszuprobieren. Gut, jetzt bin ich am Ende und ich wünsche euch viel Segen damit. Genau.